Halleluja. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Wenn wir vorwärts gehen, wenn wir uns nicht aufgeben, wenn wir nicht resignieren, wenn wir nicht mutlos werden. Und genau deswegen sind wir hier. Mein Auftrag und unser Auftrag hier als Gemeinde ist, Menschen zu ermutigen, dass sie einfach weitermachen, vorwärts gehen und auf Gott schauen. Mein Thema heute ist, was ist zu erwarten? Was kommt auf uns zu? Ich denke, es ist... Wir leben in aufregenden Zeiten. Die Zeiten verändern sich so rapide. Das, was gestern war, gilt heute nicht mehr und wird vieles über den Haufen geworfen und vieles Neue bahnt sich an. Und was ist das Neue? Was ist das, was auf uns zukommt? Was ist zu erwarten? Was erwarte ich als Mensch, als Christ, als überhaupt als Lebender? Was erwarten wir auf diesem Planeten überhaupt? Die UN hat den Corona-Spuk mal untersucht und ja geprüft und sich gefragt, was bringt es? Und sie haben festgestellt, dass etwa 235 Millionen Menschen ins Elend stürzen werden durch die Corona-Geschichte. 56 Länder dieser Erde sind am Hungertuch, sie haben kaum was zu essen. Also die Lebenserwartung wird ganz besonders in diesen Dritte Weltländern sinken, sehr rapide sinken, Menschen werden sterben. Wir kommen schon auf das, was die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 9. Menschen werden sterben wie die Fliegen. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Und auch hier bei uns wird durch Covid-19 zig Millionen Menschen ja in Armut stürzen. Ihr Leben ist ja unbeschreiblich turbulent geworden. Manche wissen gar nicht, wie es weitergeht, wenn ich so die Straße entlang fahre, das Geschäft dazu, jenes Geschäft dazu und gehen pleite, Firmen gehen pleite und wenn ich ein Unternehmer wäre, würde ich auch pleite gehen wollen, denn was soll ich da noch groß machen? Verstehst du, man verspricht einem Hilfe, dir wird geholfen, unsere Wirtschaft wird nicht untergehen und jetzt die ganze Hilfe, die ist noch nicht mal richtig ausgezahlt, bei den Leuten noch gar nicht angekommen. Die Leute werden ja betrogen und belogen, auf Deutsch gesagt. So, dieser Corona-Spuk hat viele Menschen auch psychisch krank gemacht, in Depressionen gestürzt. Vor allem Leute, die irgendwie in der Kurzarbeit sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir den Impfstoff schon in England zugelassen bekommen. Aber pass auf, was da kommt. Nach der Impfung, da werden die Leute sterben wie die Fliegen. Denn dieses Material, dieser Impfstoff ist noch gar nicht geprüft, gar nicht richtig getestet. Nur noch aus, damit man sagen kann, wir haben jetzt Impfstoff, wir können jetzt bald diese Krankheit, diese Seuche überwinden. So viele Ehen zerbrechen, gerade in der Corona-Zeit. Leute greifen zum Alkohol, zur Flasche, sie wollen es alles runterspülen, vergessen. Das sind die Probleme, die auf uns zukommen in Zeit von Corona, in Zeit von dieser ganzen Pandemie. Und wir sind auf einem besten Weg, ein Staat von Diktatur zu werden. Diktatur nimmt überhand und wir merken das gar nicht so. Ja, wie der Frosch im Wasser, der wird nach und nach gekocht und er merkt ja gar nicht, dass er gekocht wurde. Viele Menschen machen das Theater mit aus Angst, weil sie sich nicht trauen zu widersprechen oder zu widerstehen oder auf die Barrikaden zu gehen. Was kommt auf uns zu? Gut, dass du fragst. Und ich möchte von der Bibel her mal versuchen, einfach Gedanken aufzuarbeiten, die mich beschäftigen. Und wahrscheinlich werden diese Gedanken auch dich beschäftigen. Ja, die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt jetzt schon, dass der Impfstoff Zögerer hervorrufen wird, also Impfzögerer. Schon jetzt passiert das weltweit, dass Airlines manche Leute nicht mehr mitnehmen, wenn du nicht geimpft bist. Und manche haben publik gemacht, wenn sie nicht geimpft sind, werden sie das Flugzeug nicht besteigen dürfen. Wir haben genau das, was wir in der Offenbarung Kapitel 13 haben, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Das kommt nachher, wenn du nicht geimpft bist, kannst nicht mehr ins Geschäft gehen, was einkaufen. Nur Geimpfte dürfen einkaufen. Das kommt auf uns zu. Das kommt auf uns zu und ich predige hier für die Ewigkeit und nicht für Corona. Dieser Shit interessiert mich gar nicht, nur nebenbei. Was werden wir einmal sein, wenn dieses Leben mal vorüber ist? Wenn du diesen Planeten Erde verlässt, was werden wir sein? Viele Christen haben ein falsches Bild vom Jenseits, von der zukünftigen Welt, vom Leben überhaupt, vom Reich Gottes. Ein total verkehrtes Bild. Durch viel Gebet und Bibelstudium und Fasten und so weiter durfte ich die Welt Gottes sehen und erkennen, was ist das Leben wirklich? Gott hat mir die Augen geöffnet. Und ich durfte Dinge wahrnehmen, die mir geholfen haben, das Leben richtig zu verstehen. Und mir geht es wie dem Apostel Paulus im Laufe dieser 50 Jahre, wo ich Gott diene. Er schreibt in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 1 und folgende Verse: Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. Und ich sage auch, dieses ganze Rühmen, was ich erzähle und so weiter, das nützt auch nicht viel. Aber mir hat es geholfen. Und Paulus sagt, ich weiß nicht, wo ich war. Ich war im Geist oder im Fleisch oder wo ich war. Aber ich sah unaussprechliche Dinge, was auf einen Menschen zukommt, was einen erwartet. Und in den letzten 50 Jahren gab Gott mir viele Gesichter und viele Visionen und viele Offenbarungen. Manche sage ich nicht mehr und manche bringe ich nicht. Als ich Schweinegrippe damals war, habe mich so engagiert und mich eingesetzt, dass dieser Impfstoff nicht unter die Leute kommt, und habe sehr viel publik gemacht. Und ich habe Menschen, Christen, liebe Heilandsleute verloren, weil die haben gesagt, Bruder, mal tut es, sowas kann man es gar nicht bringen. Sogar Leute, die Vorsteher waren in manchen Organisationen, mich haben sie sogar aus manchen Pressediensten rausgeworfen, wir wollen deine Anzeige nicht mehr veröffentlichen, nur weil ich gegen die Schweinegrippe war. Und ich bin froh, dass die Schweinegrippe nicht kam und nicht, dass die Menschen nicht geimpft worden sind mit diesem Gift. Die haben jetzt, unsere Regierung hat es massenweise eingekauft, 80 Millionen Flaschen oder Impfstoff für 80 Millionen Bürger, die liegen irgendwo jetzt brach auf irgendeiner Müllhalde. Oder vielleicht verwenden sie jetzt auch für diese Corona-Pandemie, dann ist das gleiche, Schweinegrippe und Covid-19 ist das fast das gleiche. Ja, ich weiß nicht, was sie da machen. Also mir ist es egal, auf jeden Fall, ich sage meine Meinung und ich arbeite für den Himmel, für die Ewigkeit, für das Leben und nicht für diese Gesellschaft. Das habe ich abgeschlossen. So, Paulus schreibt hier weiter, ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen, weiß ich nicht genau, oder ist er aus dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht genau, Gott weiß es, und da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel, dieser dritte Himmel ist der Himmel, wo Gott ist, nicht der Vogelhimmel und nicht der Sternenhimmel und nicht die Atmosphäre, sondern wo der Thron Gottes ist, und ich kenne denselben Menschen, das war er selbst ja, dieser Apostel Paulus, ob er im Leibe oder aus dem Leibe gewesen ist, weiß ich auch nicht, aber Gott weiß es, und er wurde entrückt in das Paradies und ich hörte unaussprechliche Worte, und diese Worte lauteten, was kein Mensch gesehen hat, kein Mensch gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Was kommt auf einen zu? Hier habe ich die Antwort. Was kein Mensch gesehen hat, was kein Mensch gehört hat, was kein Mensch je geglaubt hat. Eine fantastische Zukunft haben wir als Gläubige und so weiter. Und für denselben Menschen will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit, sagt der Apostel Paulus. Vieles gebe ich weiter in meinen Predigten, das habe ich im Laufe der Jahre auch gemacht und mache ich es auch nach wie vor. Offenbarungen Gottes, die mich getröstet haben, die mir Kraft gegeben haben, die mich motiviert haben, das gebe ich weiter. Ich ermutige Menschen, und wenn es hilft, ist gut, wenn es nicht hilft, ist auch gut. Verstehst du? Dann lasse ich einfach diese Dinge stehen und ich predige und überlasse die Ergebnisse dem allmächtigen Gott. Etliches fällt auf guten Boden, etliches fällt auf dem steinigen Boden, etliches fällt unter die Dornen, etliches picken die Vögel weg, etliches wird zerredet und wegdiskutiert. Ja, und ich bin Gott dankbar für das alles, was er mir gegeben hat. Hätte ich diese Dinge nicht, würde ich heute nicht hier stehen. Das hat mich gehalten, das hat mir Kraft gegeben. Ja, und ohne dem möchte ich auch gar nicht leben. Diese göttlichen Visionen machen mich stark, aktivieren meine Seele, motivieren mich, mach weiter, gib nicht auf, lass die Leute schwätzen, die können mir einen Puckel runterrutschen, ich mach weiter, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das ist, was ich predige. Und diese ganzen Visionen und Offenbarungen helfen mir, diese Dinge zu verarbeiten. Was kommt auf uns zu? Es kann noch schlimmer kommen und es wird noch viel schlimmer kommen, aber ich habe die Energie und ich weiß, die Herren dieser Welt gehen, mein Herr Jesus Christus wird wiederkommen. Und das macht mich bereit und reif für den Himmel, für die Herrlichkeit Gottes. Nur nebenbei, diese Visionen bringen mich näher zu Gott. Und ich denke, das ist so wichtig, Bruder, Schwester, in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir nicht nur die Bibel lesen, nicht nur eine Predigt hören, sondern dass wir auch geistliche Offenbarungen, Visionen und Gesichter haben. So heißt es ja in der Bibel. In der Endzeit wird der Herr seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alle können es empfangen. Und so weiter. Und dann werden die Ältesten träumen und Jugendliche oder junge Leute werden Gesichter und Visionen haben. Und ich beziehe meine ganze Lebenskraft von oben. Halleluja. Von oben. Von Gott. Ich lebe für meine Ziele, für meine Erwartungen, für die Vorgaben Gottes, was er mir gezeigt hat. Den Weg gehe ich. Das Leben gestalte ich auch. Und ich lasse einfach meinen Gott durch mich arbeiten. Und ich weiß, Gott hat Recht und bekommt auch Recht und kommt zu seinem Recht. Nur nebenbei. Und solange ich hier lebe, will ich Salz und Licht sein und mein Bestes geben. Mehr kann ich auch nicht. Tun, was ich kann. Predigen zu Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen, ob jemand zuhört oder nicht zuhört. Ich weiß, irgendjemand wird es erwischen. Und wenn ich einer einzigen Seele helfen kann und in den Himmel bringen kann, habe ich schon die ganze Welt gewonnen. Eine einzige Seele. Mir reicht eine einzige Seele. Ich brauche keine Massen. Aber eine Seele in den Himmel zu bringen, da habe ich schon meine Lebensleistung erfüllt. Gott erwartet von uns Christen, dass wir sowas sind wie die kleinen Johanneskäfer. Ich heiße Johannes. Kennst du Johanneskäfer, diese Glühwürmchen, die dann am 24. Juni, Juli da irgendwo schwirren, diese, und nachts leuchten, diese Glühwürmchen? Und das sollen wir sein. Wir sollen so kleine Glühwürmchen sein. Kleine Heilandsglühwürmchen. Das Leben der Glühwürmchen ist ein Leben voller Glanz, voller Leidenschaft, voller Romantik, aber auch voller Tragik. Das gehört alles dazu, zum Leben eines Glühwürmchen. Und du sollst auch ein Glühwürmchen vom Heiland sein. Gott will, dass wir Salzkristalle sind und die Welt vor Fäulnis aufhalten, vor der Verwesung, vor dem Verfallsdatum. Das ist unser Auftrag. Wir sollen Salzkörner sein. Und deshalb sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ich, dass er sagt, ich bin das Licht, sondern ihr, du und ich, wir sind das Licht dieser Welt und wir sind das Salz der Erde. Nicht der Heiland. Der Heiland ist im Himmel. Und der wird besungen, bejubelt und bejaucht. Aber wir sind hier auf dieser Erde. Unsere Aufgabe ist, unsere Umgebung positiv zu beeinflussen und unsere Mitmenschen zu ermutigen. Und das sind die ganzen Berliner Predigten, die ich jetzt halte und gehalten habe im Laufe der letzten Jahre. Und ja, das ist unser Auftrag. Und vielleicht sind wir vielleicht auch manchmal für den einen und den anderen zum Abschrecken. Dass er sagt, nein, um Himmels Willen, so wie dieser oder jener will ich nicht werden. Gott hat jeden gesetzt mit einer ganz bestimmten Aufgabe in dieser Welt, den Lumpen wie den Heiligen, dass der eine den Menschen so ermutigt und der andere den Menschen wieder so ermutigt, als der Süfke, als der Räuber, als, ja, wie auch immer, als der barmherzige Samariter. Jeder hat einen speziellen Auftrag vor dem Herrn oder der Levit und der Priester, der einfach an den Menschen vorbeigeht. Jeder hat einen Auftrag. Und wir sollen Menschen ermutigen und Menschen abhalten vom Weg des Verderbens, wie auch immer. In der Bibel, wir haben den Esau und den Jakob. Und der Esau ist ein abschreckendes Beispiel. Verkaufe und verschleudere nicht deine Erstgeburt, den Segen, den du bekommen hast. Und da gibt es so viele, die dir den Segen abluchsen möchten. Oder sei nicht so ungeduldig wie Abraham. Auch das, auch Abraham ist ein Abschreckungsbeispiel. Der wollte dem lieben Gott nachhelfen, weil es zu lange dauerte, bis da ein Baby kommt, bis da ein Isaak geboren wird. Die Sarah ist bald schon 100 Jahre alt und immer noch kein Baby da. Verstehst du? Er war ungeduldig und er zeugte den Ismael. Und weil er nicht warten konnte, weil er nicht auf die Gottesstunde warten konnte, auch dazu sind wir manchmal als Christen da, dass wir nicht warten können. Wir müssen dem lieben Gott nachhelfen. Und alles, was du dem lieben Gott nachhilfst, wird nichts Gescheites. Abraham konnte nicht warten auf den richtigen Moment. Er hat Gott nachgeholfen. Und das ist abschreckend. Esau ist abschreckend. Abraham ist abschreckend. Ich könnte noch so viele andere Beispiele aus der Bibel nennen. Heilige Männer Gottes oder Frauen Gottes. So viele Christen produzieren Ismaels. Sie produzieren Probleme. Und die meisten Probleme sind hausgemachte Probleme bei den Christen. Selbstverschuldet. Da kann man nicht dem Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Viele sind selbstverschuldet für Ismaels oder dass sie keinen Erstgeburtssegen mehr haben und sind selbstverantwortlich für das, was in ihrem Leben passiert ist oder nicht passiert ist. Wir haben unser Leben selbst in der Hand. Jeder Einzelne für sich. Was kommt auf uns zu? Was ist zu erwarten? Was erwarten wir überhaupt? Wir können ein wertloses Leben leben oder ein wertvolles Leben. Beides ist in unserer Hand. Ein wertloses Leben, leben so wie Esau, ich verplempere meine Erstgeburt, oder wie dieser Abraham, ich setze diesen Ismael in diese Welt. Bis heute sind diese Probleme mit den Arabern und den Moslems nicht gelöst, weil Abraham da nicht warten konnte auf die Stunde Gottes. Oder wir führen ein wertvolles Leben. Und die Frage ist, was für ein Leben erwartest du? Denn das Leben wird jetzt gelebt und dann kommt die Belohnung. Führen wir ein sinnloses Leben oder ein zweckloses Leben oder ein sinnvolles Leben? Leben wir ein furchtloses Leben oder ein furchtsames Leben? Und leben wir ein Leben voller Leerlauf, voller verpassten Gelegenheiten oder nützen wir jede Möglichkeit und jede Gelegenheit? Leben wir ein lohnenswertes Leben oder dass wir eines Tages sagen, oh Gott, mein Leben hat sich gar nicht rentiert, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Ja, wir sollten uns überlegen, was für ein Leben will ich leben? Was erwarten wir? Gott hat einen Plan für unser Leben. Wir sind eine Handanfertigung Gottes. Jeder von uns ist anders. Und du solltest deine Andersartigkeit erkennen. Ich bin nicht du und du bist nicht ich. Und wir sind ganz verschieden. Grundverschieden sogar. Und es wäre furchtbar und schlimm, wenn es zwei Gleiche auf dieser Welt gäbe. Selbst die Zwillinge sind nicht gleich. Selbst eineiige Zwillinge sind nicht gleich. Gott hat jeden individuell gestaltet. Und jeder sollte sich selbst akzeptieren und sich selbst annehmen. Und er sollte den anderen leben lassen. Der andere soll angenommen werden, wie er ist. Komisch, mit abstehenden Ohren, X-Beinen, was weiß ich, schiefer, schräger Nase. Akzeptiere den anderen. Du solltest mit den anderen einverstanden sein. Du willst, dass die Leute mit dir einverstanden sind. Dann solltest du zuerst mal den anderen gegenüber so sein, einverstanden sein. Auch wenn sie komisch und er komisch ist. Ob er dazu passt oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir sollten uns einander akzeptieren. Jede Schneeflocke ist anders. Jeder Apfel ist anders. Sogar jedes Blatt ist anders. Untersuch mal, leg die Blätter zusammen und nebeneinander. Du wirst merken, das ist gar kein Blatt gleich. So, du hast eine Existenzberechtigung und auch die anderen haben eine Existenzberechtigung. Und lass die Leute leben. Auch du darfst leben. Und du darfst dein Leben genießen. Und zwar so, wie du willst, wie du das vorgestellt hast. Gott hat dich gewollt, mit Haut und Haaren, mit Geist, Seele und Leib. Und Gott ist für dich. In der Bibel heißt es, Gott ist für uns. Und niemand kann von der Liebe Gottes getrennt werden. Selbst wenn er getrennt werden möchte, kann Gott gar nicht weglaufen. Wohin will er hinlaufen? Wohin will er wegfliegen? Auf den Mond, dort ist auch der liebe Gott. Zu Venus, zu Mars, zum Jupiter, zu den ganzen Planeten. Gott ist überall, im gesamten Universum sitzt er da und sagt, guck mal, diese Flohhopfer, die wollen mir weglaufen und wegspringen. Du kannst Gott nicht weglaufen. So, du darfst leben, auch wenn du von einem anderen Stall kommst, zu einer anderen Sippe gehörst. Vielleicht bist du das schwarze Schaf in der Familie. Ja, Gott liebt auch schwarze Schafe und die geben auch gute Wolle. Und die schwarzen Schafe sind niedlich. Also wir hatten mal zu Hause mehrere Schafe und wir hatten auch ein schwarzes Schäfchen. Das war das liebste Schäfchen überhaupt. Du glaubst gar nicht, schwarze Schäfchen sind sehr lieb. Du bist für Gott sehr wertvoll, sehr sogar einmalig, nicht bezahlbar. Was heißt denn einmal in der Bibel? Eine einzige Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt zusammen. So viel Gold kann auf dieser Welt gar nicht produziert werden. Eine einzige Seele, deshalb ja, auch meine Motivation, ich predige für eine Seele. Und wenn ich das schaffe, für eine Seele zu predigen, habe ich der ganzen Welt gepredigt, habe ich die ganze Welt erreicht. Eine einzige Seele. Lass dir das Leben nicht absprechen von anderen und auch nicht verderben. Der Teufel ist ein Spielverderber. Ja, lebe nicht mit Ablehnung. Das ist, was ich predige. Das ist, was ich weitergeben möchte. Was erwartet uns? Wenn die mich nicht wollen, brauchen sie nicht. Ich bin nicht für sie da. Ich bin für Gott da. Deshalb, ich lebe ganz bewusst für Gott. Und ich lasse mir gut gehen. Tut mir leid, dass ich das sagen darf und muss. Ich lebe ungeniert. Jemand von unseren großen Dichtern hat einmal gesagt, wenn dein Ruf ist ruiniert, lebst du ungeniert. Ja, wenn dein Ruf ruiniert ist, lass doch die Leute schwätzen und erzählen und sagen von dir, was sie wollen. Lebe ungeniert, keck und locker, ohne falsche Scham. Ja, ich schäme mich vor was, wem? Wir sind alle nackt zur Welt gekommen und wir werden nackt auch diese Erde wieder verlassen. Der Teufel will nicht, absolut nicht, dass es dir gut geht. Der Teufel will nicht, dass es dir glücklich geht. Weißt du, was erwartet uns? Der Teufel will nicht, dass du Erfolg hast, dass du gesegnet bist. Der gönnt dir keine glückliche Minute, dass du lachen kannst und fröhlich sein kannst und dass dein Leben leicht gelebt wird. Er macht das alles nur kompliziert. Und der Teufel ist, der dein Leben kompliziert macht. Eigentlich machst du dir selbst das Leben kompliziert. Du selbst legst die Füße, verschießt die Füße und stolperst über deine eigenen Füße. Du selbst machst dir Probleme. Deshalb, ich mache dir Mut. Lass dich nicht stören vom Teufel, der in dir wohnt, der dich immer wieder aufhetzt, der dich krank macht. Der Teufel will nicht, dass du gesund bist, dass du glücklich bist. Ja. Der Teufel will nicht, dass du dein Wasser trinkst. Weißt du, du sollst dein Wasser und Brot mit Danksagung empfangen. Ja, trink dein Wasser. Bevor du trinkst, segne das Wasser und sag, Wasser, du bist gesegnet vom Herrn, der allmächtige Gott ist in dir. Und ich sage dir, das Wasser hat sogar andere Perlen. Kristallisiert sich ganz anders. Ich behaupte das, ich weiß es nicht, aber ich bin davon überzeugt, das gesegnete Wasser, das gesegnete Brot, das Wasser aus dem Felsen, das hat die Kinder Israel gesund gehalten, 40 Jahre, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen, nicht nur wegen dem Manna. Nein, weil sie das Wasser aus dem Felsen hatten. Du sollst gesundes Wasser trinken, kein verseuchtes, verfluchtes, verdammtes Wasser. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig es ist beim Essen, dass wir, bevor wir anfangen zu essen, anfangen zu beten. Segne dein Essen. Ja. Und in der Kirche, in den Großkirchen, da geht der Bischof oder der Priester bei den Messen, wenn es irgendwo große Feste sind, mit dem Besen und taucht es in den Becher rein und bespritzt das Essen. Warum? Gesegnet. Es soll gesegnet sein. Meine Oma hat eine blöde Aussage gehabt. Weißt du, die Omas sind manchmal lieb und nett und gut und freundlich. Ich sollte rausgehen, wenn es regnet, dann wachsen die Haare besser. Kann sein, kann es nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, aber das hat meine Oma immer behauptet. Wir sollen, das Regenwasser ist das gesündeste, das sauberste, das destillierte Wasser ist es nur nebenbei. Ja. Der Teufel will nicht, dass du glücklich bist. Und deshalb, du solltest anfangen, bei dir selber vor deine Haustür zu kehren, für das Glück anderer Menschen sorgen, dafür arbeiten, dass die Menschen glücklich werden. Lass die anderen glücklich sein. Lass die anderen Erfolg haben. Freu dich über ihren Erfolg. Und nicht sagen, ja guck mal, schon wieder. Sei nicht eifersüchtig und neidisch. Freu dich, wenn sie ihr Leben leicht leben und lässig leben. Lass die anderen Leute leben. Auch wenn es dich juckt vielleicht und kitzelt und ärgert und warum ich nicht. Verstehst, die kann sich das leisten und der kann sich das leisten, aber ich nicht. Ja. Jeder steht oder fällt seinem Herrn, steht in meiner Bibel. Ja, was erwartest du? Erwarte, dass der andere gesegnet ist und du wirst auch gesegnet. Lass den Segen laufen, lass den Segen wirken und du wirst merken, ja, der fällt seinem Herrn, du fällst deinem Herrn, wir fallen alle unserem Heiland, unserem Jesus Christus. In Römer Kapitel 14, Vers 4, da heißt es, wer bist du? Ja, wer bist du? Was bildest du da ein? Dass du einen fremden Knecht oder eine fremde Magd richtest? Er steht oder er fällt seinem Herrn und er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kennt ihn und der Herr kann ihn aufrechterhalten. Ja, du hast kein Recht, den anderen zu richten. Du versündigst dich, wenn du in Gottes Amt greifst. Gott ist der Richter und dich geht der andere gar nichts an. Dich geht der andere Bruder, die andere Schwester, die andere Gemeinde nichts an. Dich geht nichts an. Ich will eine Geschichte ganz schnell aufgreifen, weil manche Leute verstehen das nicht, manche kapieren das nicht, da muss der liebe Gott mit dem Prügel kommen und mit der Nase drauf stoßen auf das Problem. Petrus fragte, als Jesus da erzählte über den Johannes, der Johannes war ein Lieblingsjünger Jesu, tut mir leid, verstehst du? Deshalb sind sie auch die Johanneskäfer und Glühwürmchen und die leuchten und strahlen. In Johannes 21, Vers 22, Jesus antwortete Petrus, als der da diskutiert, was ist mit dem Johannes, wie wird mit dem Johannes geschehen und was da passiert. Und Jesus antwortete ihm und sagte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis er wiederkommt, was geht er dich an? Du sollst mir nachfolgen. Was geht dich der Petrus an? Was geht der Jakobus an? Was geht dich der Thomas an? Was geht dich der Nathanael an? Was geht der Judas an? Dreck geht es an. Die sollen diese Kerle nicht interessieren. Deswegen verbreitet sich auch nachher die Nachricht in der Gemeinde als Gerücht, dass der andere Jünger, also Johannes, nicht sterben werde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht stirbt oder sterben werde, sondern wenn ich will, dass er noch lebt, noch lange lebt, bis dass ich wiederkomme. Was geht dich das an? Zweimal wird das in diesem Abschnitt gesagt. Was geht dich das an? Brüder und Schwestern, verbrennt euch nicht eure Zunge. Der Nachbar, deine Nachbarin, auch nicht Christen, was gehen dich, die Leute dich an, die stehen oder sie fallen ihrem Herrn, ob sie jetzt die Religion haben oder jene Religion haben, schimpft da nicht über diese Nachbarn, Leute, was geht dich das an? Jesus sagt, das geht dich nichts an. Jeder Mensch ist ein anderes Tongefäß, aus der Töpferhand Gottes gefertigt, individuell gefertigt und Neid und Eifersucht zerstört nicht nur deine Umgebung, sondern macht dich auch deine Berufung kaputt, zerstört dich, du schadest dir am allermeisten, wenn du neidisch und eifersüchtig bist auf jenem, dem und so weiter. Dann kannst du dich nicht mehr auf dein Ziel, auf deine Arbeit konzentrieren. Das ist ja furchtbar. Das Schlimmste in allen Religionen, nicht nur im Christentum, ist Neid und Eifersucht ein Fluch. Lass die anderen. So, mich interessieren die anderen nicht. Wenn die in die Hölle wollen, sollen sie gehen. Wenn sie in den Himmel wollen, sollen sie gehen. Also, ich zeige nur den Weg als Wegweiser. Ich zeige den Weg, ob die Leute gehen oder nicht gehen. Ein Wegweiser steht nur am Straßenrand irgendwo und zeigt den Weg. Das ist alles. Ihr könnt gerettet werden. Ihr könnt dorthin kommen. Aber ihr müsst ja nicht. Ihr könnt auch umgekehrt fahren. Ich habe so ein Navi im Auto. Und manchmal, und der sagt, machen Sie das, machen Sie das. Ich gehorche der Frau nicht. Verstehst, was sie da oben mir erzählt. Weißt du, ich denke, ich weiß den Weg, aber dann fahre ich und dann wundere mich, wenn ich in der Sackgasse stehe. Keine Durchfahrt hier. Verstehst du? Dann muss ich umwenden, dann muss ich Umweg fahren. Lass die anderen sein. Die Jünger wollten immer, wenn es nicht so war, wie sie das sich vorgestellt haben, gleich Feuer vom Himmel holen, das ist jüdisch. Sofort die Leute da anzünden, verbrennen, vertreiben, verjagen. Das ist typisch jüdisch. Zerstören. Ja, Markus Kapitel 9, Vers 38. Da ist wieder der Johannes, einer dieser Donnersöhne. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen da auf der anderen Straßenseite, da treibt einer Dämonen in deinem Namen aus. Das ist Christ sogar. Und wir haben es verboten ihm. Und weil er nicht mit uns mitgeht, weil er nicht in unserem Verein ist, weil er nicht in unserer Gemeinde ist, weil er nicht die gleiche Sprache spricht, das katholisch, evangelisch, vielleicht pfingstlerisch, charismatisch oder baptistisch. Wir haben es ihm verboten. Aber guck mal, wie der Heiland ist, tolerant, großzügig, hat ein weites Herz. Er ist sehr respektvoll. Und dann sagt Jesus aber sprach, ich soll es ihm nicht verbieten. Lass doch machen. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn niemand kann so bald übel reden, wenn er in meinem Namen spricht. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Lass doch. Komisch, dass ich das sagen muss hier. Aber ich möchte sagen, lass doch den anderen anders sein. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, wieder Wasser. Wasser ist gesund. Klares Wasser. Nicht irgendwie vergiftetes, verseuchtes Wasser. Ja, ein Becher Wasser zu trinken, da steht noch sogar in meiner Übersetzung, kalten Becher Wasser zu trinken gibt und so weiter, weil er Christus angehört. Wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Jesus denkt über die Menschen anders, als wir gewohnt sind zu denken von unserer Kirche, von unserer Religion. Markus Kapitel 13, Vers 19. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie es noch nie gewesen ist, bis seit dem Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder sein wird, eine Bedrängnis. Und wir sollen lernen, zusammenzustehen. Der andere ist uns so wichtig, dass man sich aneinander stützt. Wir sind in der Endzeit, Brüder und Schwestern. Was erwartet uns, ist mein Thema. Und jeder soll zuerst mal auf sich selbst schauen. Auf sich selbst konzentrieren. Und das ist das Wichtigste. Bring dich selbst zuerst mal in Sicherheit. In dieser unsicheren und entsicherten Zeit. Es wird eine große, riesengroße Bedrängnis sein, die noch nie gewesen ist. Das Elend, die Not wird so groß sein. Da hören die ganzen frommen Spielchen, Vereinsmeiereien und das alles auf. Ja. Dass man nur noch um sich selbst kreist. Sich selbst verwirklicht. Ja, sich selbst wichtig nimmt, sich selbst profiliert, ja, sich selbst besser vorkommt als der andere. Du musst froh sein, dass du durchkommst. Und werden wir brand aus dem Feuer gerettet? Was kommt auf uns zu? Wir müssen alle durchs Feuer gehen. Was Gott mir gezeigt hat, das möchte ich einfach weitergeben. Bete für dich selbst, bete nicht so viel für die anderen. Klingt komisch, was ich sage. Ja, du sollst nur beten, dass das Reich Gottes läuft, dass das Wort Gottes verkündigt wird, aber bete für dich selbst. Paulus sagt, ich kann schon für mich selber beten, aber betet mit mir und betet für mich, dass das Evangelium läuft, dass das Wort Gottes nicht gebunden ist. Arbeite an dir selbst. Das ist das Nächste, was Gott mir gezeigt hat. Die Jünger Jesu waren alles andere als normal. Die waren alles Extreme, ja, hyper, übertrieben, überspannt. Da ist der Großmaul Petrus da, Simon Petrus, da ist der Verräter Judas dabei, da sind die Donnersöhne des Zebedeus dabei, da ist ein Zelot, ein Nationalist, ein Zöllner ist sogar noch dabei, der Matthäus. Ja, das sind Liberale und Konservative und die sind alles Gemeinde Jesu Christi. Lauter extreme Fälle und das hat der Heiland verbunden. Das Einzige, was sie zusammenhielt, war Jesus. Und das Einzige, was uns zusammenhalten darf und soll und muss in der Gemeinde Jesu auf dem Weg zum Himmel, das ist Jesus und weiter nichts. Wir haben ein Ziel, wir wollen Jesus begegnen. Was erwartet uns? Ja. Wir sollen Jesus nachfolgen und uns nicht auseinander dividieren, wie auch immer. Einige der Jünger sind aufgefallen, andere wieder weniger. Da sind die Stillen im Lande. Und die Stillen im Lande sind genauso wichtig wie die Lauthälse, die Schreihälse, dieser Petrus, immer vorne an. Verstehst du? Ich kann mir vorstellen, dass einer dieser Jünger oder der andere Komplexe bekommen hat. Der geht auf dem Wasser, der ist immer vorne dran. Aber der hat auch den Herrn als erster verleugnet. Und als erster bitter geweint. Verstehst du? So, diese Extreme. Jesus folgten auch noch viele Frauen. Damals war ja furchtbar, im Judentum sowieso. Da durfte ja ein Rabbiner mit einer Frau nicht einmal öffentlich reden. Das war verboten, ein Verbrechen sogar, eine ganz schlimme Sünde, als wenn man eine Leiche angerührt hätte. Bei den Juden haben bis heute die Frauen noch keine Seele. Nur nebenbei, in Markus Kapitel 15, Vers 40, da lese ich, es waren auch Frauen, die von ferne Jesus am Kreuz zuschauten. Da war Maria, da war die Magdalenerin und so weiter. Da war die Mutter des Jakobus und so weiter. Da waren die Söhne der Salome, die aus Galiläa mitgekommen waren. Und sie folgten Jesus nach und sie dienten Jesus. Halleluja. Und viele andere Frauen, die sind nach Jerusalem gekommen. Lies mal in Galater Kapitel 3, Vers 28. Da gibt es weder Mann noch Frau. Wenn man Kinder Gottes sind, da gibt es keinen Mann und keine Frau. Und auch da möchte ich den Christen ins Stammbuch schreiben und reden. Bei Gott gibt es jetzt im Neuen Testament gibt's keinen Mann und es gibt keine Frau. Erschreckt nicht, was ich sage. Ich werde nachher auf ein Thema zukommen, was mich beschäftigt. Was kommt auf uns zu? Ich gehe in den Himmel. Verstehst du, die Moslems glauben, die kriegen noch 70 Jungfrauen. Das ist toll, aber sowas wird es gar nicht geben. Jesus hat das klar, keinen Unterschied gemacht. Ja, es gibt keinen Mann und keine Frau. Dort gibt es keine Konkurrenz der Geschlechter. Und durch Jesus wurde das abgeschafft. Was erwartet uns? Wir werden einmal sein wie die Engel. Halleluja. Wie die Engel werden wir sein. Geschlechtslos. Was für ein Sein werden wir haben? Ich habe viel darüber nachgedacht, weil das hat mich oft beschäftigt. Ja, und ich darf dir eines sagen, in jedem Menschen, ob Mann oder Frau, in jedem Menschen, ich gehe jetzt von mir aus, da steckt ein Mann und da steckt auch eine Frau. Ich bin halber Mann, halber Frau. Und in mir steckt sogar ein Gott drin. Ich stelle mir sowas vor. Und ein Teufel auch noch. Ja, was steckt in einem drin? Und unser Leib, unser Körper ist ein Tempel, eine Wohnung des lebendigen Gottes. Das sagt uns die Bibel. In mir steckt ein Mann und eine Frau. Also ich fühle manchmal wie Frau und manchmal wie Mann. Ich kann beides fühlen, weiß ich nicht. Ist komisch. Ja, denn im Himmel gibt es weder Mann noch Frau, wenn ich im Jenseits bin. Und das musst du verstehen. Ich werde meine Heide nicht mehr als meine Heide sehen. Sie wird dort nicht mehr eine Frau sein. Bei Gott gibt es weder Mann noch Frau. Wenn wir im Himmel sind, pass auf, macht euch gefasst. Jesaja Kapitel 66, Vers 13. Gott spricht, ich will euch trösten. Das kommt der liebe Gott noch im Spiel. Ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet. Gott stellt sich uns vor als eine Frau, als eine Mutter. Eine Mutter, die uns tröstet. Und hier vergleicht sich Gott mit als Frau, als Mutter. Gott selbst sagt, ich will euch sein wie eine Mutter. Nur nebenbei, Gott ist weder Mann noch Frau, noch ein Gott, sondern er ist ja ein Neutrum. Wenn du das verstehst, was das ist. Die Botschaft ist hier, Gott will, kann und wird uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Das ist nur ein Bild. Und das Mutter und Vater, hier ist ein irdisches Bild, das hört mit dem Tod auf, dieses Vater und Mutter, diese ganzen Bilder, was wir hier haben. Jeder Erwachsene kennt die Sehnsucht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ach, wie gerne werde ich noch ein Bub. Wie würde ich gerne noch das und das machen? Und was sagt Jesus? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen, in das Reich Gottes. Also, wie die Kinder, wir müssen sogar zurückgehen. Und manche Fromme denken wie der Nikodemus, muss ich im Bauch der Mutter gehen? Muss ich wieder ein Embryo werden? Ja, in jedem Erwachsenen steckt ein Kind, ein Jugendlicher, ein Teenager. Wenn ich manchmal die Treppen hochsteige, Mensch, denke ich, obwohl ich schon älter bin, ich bin noch so jung. Oder dieser 80-jährige Kaleb steht vor Josua und sagt, ich bin noch genauso stark, wie ich damals war in Kadesh Barnea, als Josua mir, als Moses mir sagte, du sollst diese Gebirge bekommen, das und das wird dein Erbteil sein. Ja, das kommt darauf an, wie du denkst und wie du dich fühlst, wie du dich empfindest. Dein Geist bestimmt deinen Zustand. Ob du noch so jung bist wie damals in Kadesh Barnea, so als 20-Jähriger. Niemand hat Gott je gesehen, nur nebenbei. Und wer von ihm spricht, der redet nur in Bildern. Und auch ich spreche nur in Bildern. Jesus redete von Himmelreich in Bildern, in Gleichnisse. Wir sprechen von Gott als Vater, weil wir das für uns am besten vorstellen. Wir sprechen von Gott als Hirten, von Jesus als unserem Bruder oder von Gott als ein Mann, als ein Streiter, als Krieger, der durch dick und dünn geht. Und Gott ist dann die tröstende Mutter, die Frau, die ihr Kind stillt. Ein wunderbares Bild, finde ich, dass er sagt, Junge, wein nicht, sei getrost. Diese Liebe der Mutter. Und ich war erstaunt. Die Leute, also ich habe viele Leute am Anfang, als ich in Stuttgart anfing zu dienen, da habe ich viele Leute gehabt, die Männer, die aus dem Krieg kamen, die an der Front waren, und die haben immer erzählt, die Männer, die ja in Todesnot waren, die schrien immer nach der Mutter. Nach der Mutter. Und auch diese ganzen Nahtoderfahrungen, da erleben sie nichts anderes als die Gebärmutter. Verstehst du, durch einen Tunnel, dass sie gehen und dass sie dann in diese Welt kommen, und genauso verlassen wir auch diese Welt, nur nebenbei. Und so nahe dürfen wir Gott sein, wie eine Mutter an der Brust suckeln. Ja, Heil und Frieden, Nahrung und gesunden Schlaf finden bei Gott, dass wir ruhen in den Armen des Allmächtigen. Glaub doch nicht, dass du im Himmel in den Armen Gottes geschunkelt wirst. Nein, aber wir bekommen das Bild von Gott, dass Gott lebendig ist, dass wir reell ist. Auch Jesus hat von diesem mütterlichen Gott gesprochen, wenn er sagt, ihr müsst von oben geboren werden, Johannes 3, Vers 7. Ja, wie geht das zu? So viele Christen stellen sich das nicht vor. Das ist die Wiedergeburt. Die meisten, die sich Gott nicht vorstellen können als Papa und Mama, die haben die Wiedergeburt noch nicht mal richtig erlebt. Die wissen nicht, was es bedeutet. Kind sein, Baby sein, ja, von neuem geboren werden aus Gott. Und da erübrigt sich die Frage, dass du auch ein Ableger Gottes bist. Gott will das. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Halte ich die Nähe Gottes überhaupt aus? Was erwartet mich? Die Gegenwart Gottes. Wir sollen so ein inniges Verhältnis haben wie der Säugling zu seiner Mutter. So ein Verhältnis sollen wir sein. Verstehst du? Das Baby sucht nur die Brust der Mutter. Der suckelt den ganzen Tag, träumt und so weiter, ist ganz benommen. Psalm 131, Vers 2, da lese ich, Herr, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter, still wie ein solches Kind bin ich geworden. Bist du schon geworden, so ein stilles Kind in den Armen des allmächtigen Gottes? Nur Wiedergeborene können sowas sagen, beschreiben. Hast du schon Gott so entdeckt in dir? Bist du schon still geworden wie ein Säugling? Ja, an der Brust deiner Mutter? Und ein Kind braucht nichts anderes als die Mutter. Vor einigen Jahren bin ich in Kaufhof hier bei mir am Leopoldplatz, und da ist ein Gebrüll. Da ist ein Kerlchen da, hat die Mutter verloren und schreit und schreit. Da wird es durchgesagt und bist ein Kind, wer vermisst ein Kind und so weiter. Und der lässt sich von den Tanten, da von den ganzen Verkäuferinnen sich nicht beruhigen, der schreit noch mehr. Verstehst du, sobald er da hier angefasst wird, schreit noch mehr. Und dann kommt die Mutter und das Kind ist ruhig, ist alles vorbei, wie verzaubert. Und genau deine Probleme werden wie verzaubert weg sein, wenn deine Mutter bei dir ist, der Vater Gott, der Vater oder die Mutter Gott. Deshalb, manche Theologen streiten sich oder manche Christen streiten sich, ist Gott Vater oder Mutter? Im Vater unser, wir beten Vater unser, aber ich könnte genauso beten Mutter unser. Verstehst du? Das ist kein Verbrechen. Aber die meisten Leute blicken da nicht durch. Die denken nur hier von der Kirche, unser Vater. Ich kann auch unsere Mutter beten. Tja, du bist im Himmel, mein Gott, du bist meine Mutter. Gott ist beides, Vater und Mutter. Deshalb hat er auch das Gebot gegeben, du sollst Vater und Mutter ehren, beide gleich. Nicht den Vater mehr und die Mutter weniger oder umgekehrt. Wir müssen hier erlöst werden von diesen irdischen Klischees, von diesen landläufigen Vorstellungen, was wir von Gott haben. Wir sind so von den Schablonen gepresst, gefälscht. Und weil ja, der Vater geht arbeiten, den Vater siehst du gar nicht, verstehst du? Den ganzen Tag, aber die Mutter ist um dich rum als Baby, als Kind, als Teenager, die ganze Zeit rum. Ja, Gott will uns von diesen ganzen Schablonen erlösen, von diesen Stereotypen, was wir uns so angeeignet haben. Unser Vater, der du bist im Himmel. Was erwartet uns? Du bist überrascht, wie Gott aussieht. Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Hat bei uns mal in der Gruppe gesungen. Ist er rot, ist er schwarz? Welche Sprache spricht Gott? Verstehst du? Du wirst plötzlich überrascht sein, was Gott überhaupt ist. Was erwartet uns? Gott ist ein ganz anderer Gott. Alle Welt kann ihn nicht fassen. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Unfassbar. Und das willst du dir vorstellen? Unser Vater, unsere Mutter, unser Bruder, unsere Schwester. Was? Ich will dir nur sagen, sei nicht enttäuscht. Sei vorbereitet. Deshalb bereite ich dich vor. Deshalb studiere die Bibel und muss mir widersprechen. Aber du solltest prüfen, verhält sich das so? Im Himmel gibt es keinen Mann, keine Frau, nur nebenbei. Da gibt es ganz andere Naturen und Kreaturen. Kein König, der diktiert und befiehlt, so ein Führer wie Adolf Hitler, das ist nicht Gott. Wir werden im Ebenbild Gottes verwandelt, weder männlich noch weiblich. Mann und Frau sind nur für irdisches Leben, für diese Welt geschaffen und gerade nur zur Vermehrung und zur gegenseitigen Ergänzung und Befruchtung. Paulus sagt hier ganz klipp und klar, hier ist also bei Gott im Himmel weder Mann noch Frau und wir Menschen sind hier auf dieser Erde ohne einander nichts. Wir brauchen einander, ob jetzt Mann, Mann, Frau, Frau oder Mann und Frau, spielt keine Rolle. Wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Im Jenseits werden wir dies alles gar nicht mehr brauchen. Das wird sich alles erübrigen. Ich will nur sagen, was erwartet uns? In der Bibel gibt es ganz andere Rollenbilder und Jesus stellt ganz klar, was es sein wird. Wir werden Partner einander sein. Einfach Partner. Wir dienen, wir arbeiten zusammen, wir erledigen unsere Arbeit. Manche Leute denken, im Himmel, da werde ich die ganze Zeit schlafen und träumen, auf so einem weichen Kissen da sitzen oder was weiß ich. Ja, was werden wir da machen im Himmel? Ich muss jetzt das auch wieder runterholen auf diese Erde. Adam, als er ins Paradies gesetzt wurde, Adam bepflanzte, bewahrte, pflegte, bewachte das Paradies, gab den Tieren den Namen. Der hat unheimlich viel zu tun gehabt im Paradies. Verstehst du? Der hat nicht nur Däumchen gedreht, der Herr ist gut, der Herr ist gut, der Herr ist gut. Nein, der hat gearbeitet und geschuftet. Und das, auch im Himmel, du wirst nicht nur träumen und süße Träume haben. Wir werden dort arbeiten. Aber die meisten Leute denken, das wird das nicht sein. Ja doch, die Bibel erzählt uns, was dort sein wird. Wir werden feiern. Zuerst einmal eine ganze Weile wird gefeiert, bis wir ausgefeiert haben. Und der Wein ausgeht und dann kommt eine neue Dimension, eine neue Schallplatte wird aufgelegt und eine neue Party wird stattfinden. Nur nebenbei, wir sind hier füreinander geschaffen und so lese ich in 1. Mose 1, Vers 27, hier auf dieser Welt, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nicht nach unserem Bild. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf zwei Geschlechter, auf zwei unterschiedliche Weise, mit zwei ganz verschiedenen Funktionen. Gott hat den Menschen als Wesen für eine Beziehung gemacht, und zwar eine Beziehung für ihn, dass wir mit ihm kommunizieren, mit ihm Kontakt haben und dass wir miteinander den Laden schmeißen. Und dazu hat Gott uns geschaffen. Und ohne ein Gegenüber war Adam einsam. Mir fehlt was. Irgendwas fehlt mir. 1. Mose 2, Vers 18. Und daher beschließt Gott, dass er dem Adam eine Gehilfin schafft, eine Hilfe. Und das ist mehr als nur eine Gehilfin. Die Frau ist eine notwendige Ergänzung und der Adam hat eine Ergänzung bekommen hier für die Arbeit. Und das ist mehr als nur ein bloßes Beiwerk der Schöpfung. Ja, also Ergänzung. Nein. Adam nennt seine Frau Männin. Nicht Mann, sondern Männin. Verstehst du? Männin. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit. Das ist zwar ein bisschen anders, aber sie ist die Männin. Sie gehören zusammen mit unterschiedlichen Funktionen. Sie ist wie ihr Ehe und doch anders. Komisch, doch anders. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, und jetzt pass auf, was ich sage, was erwartet uns. Jesus sagt schon, für seine Nachfolger, für die wiedergeborenen Christen, wer nicht allem absagt, was er hat, und erzählt er auf Vater und Mutter, hier auf das Irdische, und so weiter, wer nicht absagt, und so weiter, und dann sagt er weiter, guck mal, wenn ihr heiratet, wenn er eine Frau nimmt, dieser Mann, dann geht er eine neue Beziehung ein, und er verlässt Vater und Mutter, und sie werden ein Fleisch sein, in Partnerschaft entsteht, ja, da entsteht eine neue Einheit, körperlich, seelisch und geistig. In der Bibel wird in 5. Mose, Kapitel 25, Vers 5, jetzt was beschrieben. Und das ist nicht nur eine Erfindung Jesu gewesen, was er hier gepredigt hat, wer nicht allem absagt, was er hat. Da heißt es, wenn ein Mann stirbt und er war verheiratet, und dann muss der Bruder, jetzt der nachfolgende Bruder, muss die Witwe heiraten. Und damit diese Witwe im Alter versorgt ist, das war so im Alten Testament, so, weil die Versorgung, die haben kein Sozialamt gehabt und sonst vieles andere mehr. Und, aber dann im Jenseits, jetzt pass auf, im Jenseits, da gilt das Gebot nicht mehr, da wird Gott sie versorgen und da gilt ganz was anderes. Und auch Jesus sagt, man soll Vater und Mutter ehren, und da werden nachher später weder Mann noch Frau da sein, sie werden auf einer anderen Stufe stehen und beide sind gleich zu ehren, zu achten als Partner. Jesus greift diese Geschichte auf. Die Pharisäer, die waren so, die Schriftgelehrten, die waren so spitzfündig. Und wem wird die Frau dann gehören? Der hat 7 Männer gehabt. Der war mit 7 Männern verheiratet in der Bibel. Stell mal vor, mit 7 Männern, Höchstleistung. Ja, als Mann und Frau. Wem wird sie im Himmel gehören, diese Frau? Also sowas gibt's, sowas gab's im Judentum. Durch dieses Gesetz, was da war, was hier im 5. Buch Mose war. Aber sie werden einander nicht mehr brauchen. Wem wird diese Frau gehören? Und dann sagt Jesus, im Himmel werden sie den Engeln gleich sein. Die wird niemand mehr gehören. Verstehst du? Und umgekehrt, wenn sie so viele Frauen gehabt haben, egal, da wird kein Mann und keine Frau sein. Wir sind nur da, um einander zu dienen, hier auf dieser Erde, und einander zu versorgen, so gut es geht. Gott hat hier gedacht, sich was gedacht, als er Mann und Frau schuf. Wir sollen in Beziehung leben, auch wenn der andere Fehler macht. Wir sollen in Partnerschaft da sein, in Freundschaft, in der Gemeinde, überall in der Gesellschaft. Wir sollen füreinander da sein. Aber das hört eines Tages auf. Alles drumherum, was wir so in unserer Gesellschaft, Gemeinschaft oder ja Partnerschaft haben, das hört eines Tages auf. Wir sind hier füreinander da, die Alten für die Jungen und die Jungen nachher später für die Alten. Im alten Teil, verstehst du? Da sorgt man füreinander. Das ist eine Einrichtung Gottes. Wir sind ja füreinander da. Die Reichen sind für die Armen. Der Reiche soll an die Armen denken, nicht nur immer nur für sich leben. Und so viele sind egoistisch, sie leben nur für sich und denken nicht an die Armen. Wir sind füreinander da, der Starke für die Schwachen. Also wenn du stark bist, sollst du für die Schwachen sein. Und die Gesellschaft, die Gruppe, ja, die Partnerschaft ist so stark wie das schwächste Glied in unserer Gesellschaft. So stark wie die Kette, das schwächste Glied an der Kette ist, so stark ist die Kette. Die Gesunden sind für die Kranken da. Was erwartet uns? Wir sind hier füreinander da. Die Reifen für die Unreifen. Und nicht nur sagen, so ein Dummkopf, so ein Trottel. Verstehst du, wie soll einer da tragen, dass er nicht das ist und nicht das wird? Wir sind hier auf dieser Erde auf einem Exerzierplatz, ein Übungsplatz. Wir üben fürs Jenseits und im Himmel werden wir das sein. Wir werden füreinander da sein. Pass auf, was auf dich zukommt. Dort im Jenseits wird man diese starre Handlungsweisen vergeblich suchen. Ja, wo ist der reiche Onkel, der mich immer unterstützt hat? Wo ist das Sozialamt? Wo ist die Behörde da? Das wird alles nicht mehr geben. Du musst lernen, auf deine eigenen Füße zu stehen. Dort wird Gnade, Güte und Geduld herrschen. Und wir sind hier auf dieser Erde einzuüben, mündige Partnerschaft, dass wir füreinander da sind, so gut es geht. Diese Erkenntnis müssen wir jetzt hier schon lernen und entwickeln. Was ist zu erwarten? Was werden wir einmal sein? Wenn wir im Jenseits sind, werden wir nichts an uns haben von der Materie, von dem Materialismus, aus dem irdischen oder stofflichen, pass auf, da wirst du das alles nicht haben. Denk an den reichen Mann, der sich in Purpur kleidete, der gute Tage gesehen hat und so weiter. Da hat er alles vermisst. Wir werden so sein, wie Jesus nach der Auferstehung gewesen ist. Ja, dass Jesus sogar durch verschlossene Türen durch die Wand gegangen ist und plötzlich war er da. Für mich ist ausschlaggebend, was Jesus sagt und was Jesus war. Und in einem seiner Streitgespräche hat er mit den Schriftgelehrten über die Auferstehung durchblicken lassen, wie wird es sein? Die Engel haben keine Sexualität und da wird deshalb auch kein Mann und keine Frau im Himmel sein. Und du wirst sagen, wo sind die ganzen Männer? Oder wo sind die ganzen Schwestern? Die ganzen Mädels, wo sind sie? Du wirst gar nicht finden. In Markus Kapitel 12, Vers 25. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht. Noch lassen sie sich heiraten. Das ist auf der Erde hier. Ja, in den Tagen Noahs und den Lots waren das, wo sie freiten und ließen sich freien und was weiß ich. Sondern sie werden wie die Engel sein im Himmel. Werden wir uns im Himmel wiedererkennen, fragt vielleicht der eine oder andere. Doch, wir werden uns schon wiedererkennen. Aber ganz anders, in einem ganz anderen Geist. Der reiche Mann erkannte Lazarus und sagt, perfekt. Der erkannte sogar Vater Abraham. Wir werden unsere persönliche Individualität nicht verlieren. Das, was wir hier auf dieser Erde hatten, was wir waren, das werden wir in der himmlischen Herrlichkeit beibehalten, verflucht oder gesegnet. Mancher Bock wird im Himmel Hörner kriegen, verstehst du? Und der Bösewicht oder was auch immer ist, oder mancher, du wirst erstaunt sein, was für Gesichter die Menschen haben werden im Jenseits, wie sie erkannt werden. Und weiter, ja, auf dem Berg der Verklärung, wenn ich dran denke, da erscheinen Moses, Elia und Jesus und unten sitzen die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung und die erkennen sogar Moses und Elia mit den Hörnern und mit dem Lichtstrahl da, den Moses und Elia als Prophet in seinem Mantel. Und das sind Jahrtausende dazwischen. Im Jenseits wirst du schon deine Lieben erkennen, nach dem Namen und wie auch immer. Und der Name geht auch nicht verloren. Auch wenn tausend Jahre oder Millionen von Jahren dazwischen liegen, die irdischen Beziehungen werden dort nicht fortgesetzt als solches, aber du wirst erkennen, Vater Abraham, Elia, Mann, der ist da. Wir werden dort nicht mehr in Beziehung zueinander stehen, sondern in Beziehung zu Gott. Und das ist ausschlaggebend. In Beziehung zu Gott, was du da warst. Jesus hat in seiner Lehre ganz schlau diesen Pharisäern gesagt und sie zum Schweigen gebracht, in dem Fall von dieser Frau hier, die nacheinander sieben Männer hatte und erklärte ihnen, dass auf der Erde die geschlossenen ehelichen Beziehungen dort im Himmel nicht mehr gelten. Und weißt du, deshalb sagt man auch hier bei der Trauung, bis dass der Tod euch scheidet. Dann ist der Fall erledigt. Ehe gilt, bis der Tod uns scheidet. Jene Frau wird dann auch nicht mehr Frau von diesem oder jedem Bruder sein. In Lukas Kapitel 20, Vers 35, sie werden den Engeln gleich sein, jenen Geistern, die im Himmel, natürlich, wir werden noch über die Engel stehen, noch in einer ganz anderen Dimension. Wir werden nicht Engel sein, sondern gleich wie die Engel, also geschlechtlich. Engel heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, doch sie wissen ihre persönliche Individualität, was sie persönlich sind. Und sie besitzen ihre persönliche Individualität. Michael, Engel Michael, Engel Gabriel, Engel Raphael, der ist für das zuständig, der ist für jenes zuständig, der eine ist für das Volk Gottes zuständig, der andere ist für die Gläubigen zuständig. Ja, wir werden unsere Persönlichkeit behalten. Nach Lukas Kapitel 20, Vers 37 und 38, wir werden unseren Namen behalten und deshalb behaupte ich das freiweg. Was erwartet uns? Was kommt auf uns zu? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott erwähnt sogar lange, nachdem sie schon alle tot waren und verwest waren, erwähnte ihren Namen, ihre Persönlichkeit und sie behielten ihren irdischen Namen dort im Jenseits. Ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Ich bin der Gott Moses. Die Namen, die Gott ihnen gegeben hat, Gott hat diese Namen ihnen gegeben. Du heißt nicht mehr Abram, sondern Abraham. Da ist der Name Gottes mit drin. Und nicht mehr Sarai. In Lukas Kapitel 16, Vers 23 lesen wir vom reichen Mann nach dem Tod. Er hat erkannt sogar den Lazarus. Dann schickt den Lazarus rüber zu meinen Brüdern. Nein, zuerst zu mir, damit er seinen Finger ins Wasser tauche und meine Lippen benässe. Und nachdem das nicht geht, dann sagt er, schick doch den Lazarus runter zu meinen Brüdern. Ich habe noch 5 Brüder. Er hat genau gewusst, wie viele Brüder er noch auf dieser Erde hat. Der hätte auch 7 oder 8 haben können. Er hat noch 5 Brüder. Und so weiter. Und nach der jüdischen Gewohnheit, Vater Abraham schickt es runter, er redet mit Abraham hier. Und nach dem Tod, wenn Seele, Geist und Leib getrennt sind, wird Gott uns einen verklärten, verherrlichten Leib, verherrlichten Namen geben. Vielleicht war dein Name war nicht schön. Du bist mit deinem Namen nicht zufrieden gewesen. Und da heißt es in der Offenbarung, ich will einen neuen Namen dir geben. Halleluja. Einen neuen Namen. Verstehst du? Einen ewigen Namen. Und diesen Namen will ich dann in meinem Tempel schreiben. 1. Korinther 15, Vers 44. Auch mit unserem Leib werden wir unsere Identität behalten, was wir waren, die Seelen, die wir zu Jesus führten. Und ich will ein paar große Wahrheiten noch ganz schnell sagen. Es ist mir wichtig, dass ihr davon wisst, auch die Seelen, die du zu Jesus geführt hast, denen du Vater und Mutter geworden bist, für diese Menschen, die du zum Glauben gebracht hast, die werden dich erkennen. Der hat mich zu Christus geführt. Halleluja. Ja. Wir werden erkannt als Vater und Mutter. Paulus schreibt es hier, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 19. Ihr seid doch unsere Hoffnung und unsere Freude und unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Ja, gerade auch ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Die Menschen, die du zum Heiland geführt hast, die werden dich begrüßen. Aber der eine begießt, der andere jedet, der andere macht das, der andere macht jenes. Aber die Väter, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter und wenig Mütter. Es kommt auf die Mütter an, die haben mich zum Glauben geführt. Deshalb ist es so wichtig, dass du die Seelen zu Jesus bringst. Was werden wir sein in der Ewigkeit? Die Eigenpersönlichkeit besteht auf ewig. Was es auch immer gewesen ist. Paulus erwartet seine geistlichen Kinder einst im Himmel zu sehen. Es meint nicht nur irdischen Kinder, sondern die geistlichen Kinder. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher habt oder hättet und in Christus, also in Erzieher in Christus hättet, und da gibt's viele, die korrigieren an dir, die pummeln an dir rum und die machen an dir rum. Das ist alles nur Beiwerk. Vater und Mutter, darauf kommt es an. Denn ich habe euch gezeugt in Jesus Christus durch das Evangelium. An Philemon, Vers 10, da schreibt er, so bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, was er im Gefängnis denn kennengelernt hat, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, aber jetzt ist dir sehr nützlich und uns beiden ist nützlich. Das Kind, das ich im Gefängnis gezeugt habe, zum Herrn gebracht habe, das gilt auch für gläubige Eltern, die für ihre Kinder beten, die ihre Kinder herausgebildet haben aus Nacht und Nebel, die ihre Kinder zu Gott geführt haben, die den Glauben vorgelebt haben. Und das ist wahre elterliche Liebe, wenn man seine Kinder zum Heiland führt, ist es so wichtig. Denn die Liebe ist aus Gott. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Die Väter und Mütter. Was erwarten wir? Ganz schnell noch. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Kein Corona und kein SARS irgendwie und keine Not und kein Elend. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles ganz anders. Eine ganz andere Welt. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will euch einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Ich habe oft nachgedacht, verstehst du, was ist mit denen, die verloren gehen? Habe ich ein anderes Bild dafür, darüber will ich heute nicht sprechen. Aber wie gesagt, da wird man das andere gar nicht mehr so ernst nehmen. Es wird einem nicht wehtun. Du wirst deine Lieben im Himmel wiedersehen, egal wo. Da gehst du spazieren, vielleicht sind sie weit weg von Gott. Aber du wirst sagen, Clara, du bist auch hier. Oder Max, wie bist du da reingekommen? Ich habe gedacht, du bist verloren. Und so manche Leute denken, meine Lieben sind verloren. Nein, die sind nicht verloren. Nur der Teufel gaukelt dir was vor, die sind verloren. Bei Gott kann eine Seele nicht verloren werden. Wenn du für diese Menschen gebetet hast, die sind bei Gott eingetragen, registriert. Die werden vielleicht nicht am Thron Gottes sitzen. Das mag sein. Aber sie werden mit der Palme winken und sie werden keine Hitze, auf sie wird keine Hitze fallen und sie werden nicht dursten und nicht hungern und sie werden keine Nacht mehr haben, sondern sie sind in der Ewigkeit. Und da heißt es hier weiter in Jesaja, ja, dass man der Vorigen gar nicht mehr gedenkt und nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da, denn das, was ich schaffe, das ist Freude. Stell dir mal vor, du bist in der Ewigkeit und dein Junge ist nicht da, deine Tochter ist nicht da, deine Mutter ist nicht da, deine Bruder ist nicht da, deine Schwester ist nicht da. Dein, wir sagen, lieber Gott, lass mich auch wieder, ich gehe wieder zurück in diese Welt. Ja, da gibt es manche solche Schlaue wie Paulus und wie Moses, streich mich aus dem Buch des Lebens, ich möchte, dass die gerettet werden. Nein, vertraue Gott, denn siehe, ich schaffe Neues, sagt hier dieser Prophet oder Gott zu den Propheten, und zur Wonne und ein Volk zur Freude ist. Ich will fröhlich, dass ihr fröhlich seid über Jerusalem und nicht mehr über Jerusalem weint, wie Jesus einmal geweint hat. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Ja, da wird kein Weinen mehr sein, denn in der Bibel heißt es, und es wird kein Leid und kein Geschrei sein. Der ist nicht da, mein Junge ist nicht da, mein Sohn ist nicht da. Stell mir vor, das wäre ja Katastrophe für mich. Für mich wäre es auf jeden Fall Katastrophe. Die sind nicht da, für die ich gearbeitet habe, für die ich gesorgt habe, die ich gefüttert habe, die ich großgezogen habe, denen ich das Geld für die Schule bezahlt habe, die ich zur Schule regelmäßig gebracht habe. Die werden nicht da sein. Das wäre Katastrophe für mich. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, Brüder und Schwestern. Was wir getan haben, das ist getan. Und man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Das wird im Himmel nicht mehr da sein. Was erwartet uns? Ich muss euch ein anderes Evangelium predigen. Nicht, was ihr da von der Kirche her gelernt habt, wie aus dem dunklen Mittelalter, mit dem Fegefeuer und mit all diesen Katastrophen, was dort alles ist. Die früheren Dinge, die werden nicht mehr in dir in Erinnerung bleiben oder in den Sinn kommen. Das Irdische wird vergehen und wir werden so viel Gutes ernten, so viel Barmherzigkeit ernten und so viel Überraschungen erleben, so viel Zeichen und Wunder erleben. Und wir werden erstaunt sein, du bist auch da. Lass uns aufhören, fromm zu sein. John Wesley und Whitefield, die haben, ja, die sind große Prediger gewesen und Begründer des Methodismus, die haben Knatsch miteinander gehabt und die haben einander für die Hölle verdonnert, du wirst in der Hölle sein und. Und dann hat einer dieser Brüder gesagt, aber weißt du, wir sind gerettet, wir glauben an Jesus Christus und wir werden nicht in der Hölle sein. Ja, aber wenn du im Himmel bist, dann wirst du ganz, ganz, ganz weit weg sein. Blödsinn. Verstehst du, was viele Leute denken? Du wirst ganz weit weg sein, denn Gott vergibt die Plätze im Himmel, nicht die Menschen. Gott sei Dank, dass es so ist. Verstehst du, wer links und rechts sitzen kann. Und dass wir jemanden verdammen, Martin Luther und Zwingli und Calvin, die haben sich auch gestritten und waren nicht eins, verstehst du? Auch wenn hier die Menschen hier nicht eins sind, das ist Dummheit, wenn es, was sie hier machen. Die werden nicht im Himmel sein. Doch, die werden vielleicht ganz weit vorne im Himmel sein. Und du wirst nicht im Himmel sein. Und vielleicht auch ganz, ganz, ganz weit hinten sitzen irgendwo. Ja, Offenbarung Kapitel 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Das Irdische wird, werden wir nicht mehr vermissen. Das Diesseitige, das Schwere, das Leidvolle, diese Mühe und Plage. Ich mache alles neu. Und Offenbarung Kapitel 22, Vers 1. Die Bäume des Lebens, die werden Frucht tragen. 12-mal im Jahr, jeden Monat frische Frucht. Halleluja. Jeden Monat. Gott will jede Träne von unseren Augen abwischen. Und es wird dort keine Tränen mehr fallen. Dort wird kein Tod sein, kein Weinen, keine Trauer, kein Schmerz, kein Leid. Erlösten werden Gott dienen. Was das ist, das werde ich in den nächsten Tagen weiter sagen. Die werden Gott dienen. Die werden nicht schlafen im Schlafzimmer beim lieben Gott. Nein, da wird kein Schlafzimmer geben. Denn es wird keine Nacht mehr geben dort oben. Halleluja. Dort wird gearbeitet. Natürlich was? Und es wird Herrlichkeit sein und Wunder sein. Die Erlösten werden im Jenseits dienen. Die werden das Brot austeilen, so wie Jesus sagte, lasst sie setzen und gebt ihr ihnen zu essen. Und dann laufen sie, Petrus und die Geschwister laufen rum und die verteilen das Brot und Tausende werden satt, Millionen werden satt durch den Dienst der Gläubigen. Das Jenseits, das ist königliches Priestertum und dann wird den armen Seelen, die alles verpasst und vermasselt haben, die werden versorgt von den Königen und Priestern. Das wird unsere Aufgabe sein. Die keine Krone haben, die nur Palmen haben, dass sie jeden Monat neue Zweige kriegen zum Wedeln, dass sie schön grün bleiben. Ja, ich kann mir gut vorstellen, was alles passieren wird. Vieles, was Gott mir gezeigt hat, kann ich dir gar nicht bringen, du wirst auch gar nicht glauben, du wirst mich für verrückt erklären. Tatsächlich, deshalb bin ich vorsichtig. Wenn man heute einem primitiven Höhlenbewohner erzählen würde, guck mal, ich habe hier ein Radio, da kommt Musik, die Musik kommt aus dem Äther, aus der Luft. Oder ich würde Filme zeigen, so ein Fernseher, verstehst du? Guck mal, hier, die Bilder kriege ich aus der Luft. Du sagst, du spinnst, du bist verrückt, bist nicht mehr normal. Da werden sie sagen, also es ist unmöglich, sowas gibt es nicht, die würden dich auslachen. Oder die werden von dir vor die Angst bekommen, weglaufen, bei dem spukt's oder der zaubert. Wenn ich dann dir ein Radio und Fernseher bringen würde und dann die Musik einstellen würde, du würdest die Wahrheit sehen, die Wahrheit erkennen, aber du würdest mit dem Kopf schütteln als so Urzeitmensch. Aber wenn du das länger gesehen hast und dann die Angst überwunden hast, dann wirst du nicht mehr bestreiten. Du wirst sagen, ja, das gibt's, sowas gibt es. Und du würdest glauben, ich zaubere nicht. Ich bin in Moskau, predige, und da steht hinten an der Tür so eine Frau, in einem Hauskreis, oder größeren Hauskreis war das, steht eine Frau, und ich bete und sage, das und das ist bei dem, und bei dem passierte das und das nach dem Gebet, also Heilungen geschehen. Dann sagt die Frau, der Mann zaubert. Ich habe nicht gezaubert, ich habe nur gebetet, ich habe Gott arbeiten lassen, und Gott ist es, was wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Nur, in aller Liebe, zwischen Himmel und Erde gibt es so vieles, was in den Schulbüchern nicht steht. Als Überwinder werden wir Menschen des Geistes sein, mit Christus an himmlische Örter sitzen, am Ort des Segens, am Ort des Friedens, am Ort des Sieges, am Ort der Herrlichkeit Gottes. Jenseits ist ein guter Ort, denn das Böse kann dort nicht mehr hin. Der Teufel hat dort keinen Zutritt mehr. Satan ist nur etwas Irdisches. Nur was Sichtbares hier für diese Welt. Psalm 91 noch ganz schnell. Vers 1, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sagte zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und er bewahrt dich vor versteckten Gefahren. Halleluja. Gott bewahrt dich vor versteckten Gefahren. Hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Da gehört Krebs und alle der ganzen Mist dazu, hält er von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird auch er dich stets behüten und bewachen und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben, steht hier weiter. Vor Gefahren, die nachts oder herumschleicht oder von diesen heimtückischen Angriffen am Tag, dem Volke Gottes seine Ruhe vorhanden, das erwartet mich, Lob und Dank. Sicher in Jesu Armen. Jesus, ich danke dir, dass wir an deiner Seite sicher sein dürfen. Wir sind in deiner Hand eintätowiert, eingraviert. Mit dir werden wir Überlebenskünstler und wir meistern hier das Leben und gewinnen die Zukunft, und die Zukunft gehört uns. Halleluja, Lob und Dank. Uns erwartet ein Land, wo Milch und Honig fließt und wo keine Tränen mehr fallen und wo die Rosen nie verblühen. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns so ein Land gibt's, wo Milch und Honig fließt. Lob und Dank sei dir. Amen.